Wir haben gesehen, dass die Offenbarung wirklich Ereignisse beschreibt, die sogleich in der Zeit des Johannes sich zu erfüllen begannen. Indem wir eben erkennen, dass Offenbarung 2 und 3 eine prophetische Beschreibung ist der ganzen Kirchengeschichte. Übrigens werden die sieben Sterne ein Geheimnis genannt, Kapitel 1, Vers 20. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war und erst im Neuen enthüllt worden ist. Epheser 3 erklärt das so und macht klar, dass die Gemeinde, Gottes Plan über die Gemeinde, im Alten Testament verborgen war. Von Ewigkeit her in Gott verborgen. Und dass Gott eben erst neutestamentlich diese Wahrheit enthüllt hat. Und nun sehen wir das Geheimnis der sieben Sterne. Das ist eben das Zeugnis der Gemeinde auf Erden. Und das erklärt auch, warum es im Neuen Testament die Offenbarung braucht. Es gibt doch schon viele prophetische Bücher. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, die 12 kleinen Propheten. Und auch in den anderen Büchern haben wir viel Prophetie. Warum jetzt noch die Offenbarung? Weil die Offenbarung die Prophetie in Zusammenhang bringt mit der Gemeinde, was eben im Alten Testament nicht der Fall war. Darum ist es gerade so wichtig, dass dieses Buch an die Gemeinde geschrieben worden ist. Und es sollte auch in der Gemeinde gelehrt werden. Schauen wir ganz am Schluss der Offenbarung. In Kapitel 22 sagt der Herr Jesus ausdrücklich, Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Gemeinden. Und jetzt sehen wir, das ist ein Problem, dass dieses Buch in vielen Gemeinden gar nicht gelehrt wird. Aber es rundet die Bibel ab und es sollte ausdrücklich der Gemeinde mitgeteilt werden, um zu sehen, was ist der Platz der Gemeinde innerhalb der Prophetie, nebst Israel, das ausführlich behandelt wird im Alten Testament, nebst den Nationen im Allgemeinen, die auch im Alten Testament ausführlich behandelt werden. Und darum hat also die Offenbarung ein ganz spezielles Gepräge, gerade für die Gemeinde. Und nun ist es ja erstaunlich, dass also diese sieben Sendschreiben genau in der richtigen Reihenfolge sind, so wie sich das in sieben Epochen in der Kirchengeschichte erfüllt hat bis heute. Wir stehen am Schluss, in der Endzeit, Laodicea. Und ich habe mir schon mal als Jugendlicher dann überlegt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, diese Zusammenhänge mit der Kirchengeschichte. Ich hatte ein Büchlein gelesen von Abraham Kuyper zu dem Thema, das hat mich überwältigt. Und da habe ich mir so überlegt, wie viele Möglichkeiten gibt es eigentlich, die Sendschreiben falsch anzuordnen, sodass sie sich nicht erfüllen würden, gemäß der Kirchengeschichte. Und das lernt man ja in Wahrscheinlichkeitsrechnung, das ist etwas vom Einfachsten in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, rechnen mit Fakultät. Da hat man Ruth und Franz auf zwei Stühlen nebeneinander. Wie viele Möglichkeiten gibt es, Ruth und Franz anzuordnen? Zuerst Ruth und dann Franz. Oder zuerst Franz und dann Ruth. Und das rechnet man 2 Ausrufezeichen. Fakultät 2. 1 mal 2. Gibt 2. Es gibt 2 Möglichkeiten. Aber wenn man zu Ruth und Franz noch Martin dazu nimmt, dann gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Martin am Schluss, Martin am Anfang, Martin in der Mitte und Ruth eben da und mal, ja. Das ist Fakultät 3. 1 mal 2 mal 3 gibt 6. Es gibt 6 Möglichkeiten. Aber wie ist das, wenn wir eben noch 4 weitere auf die Stühle setzen? Da haben wir 7. Gibt es Fakultät 7? 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 gibt 5040 Möglichkeiten. Und 5039 Möglichkeiten wären falsch bei den Sendschreiben. Aber die 5040. Möglichkeit, die haben wir in der Bibel. Also nur schon von der Reihenfolge her, abgesehen von den Details, die wirklich frappant sind als Parallelen zur Kirchengeschichte. Und dann die Entrückung von Johannes. Das führt uns jetzt zu Kapitel 4 und 5. Ich lese noch einmal Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem. Jetzt beginnt der dritte Teil. Und nochmals, alles, was wir hier finden, ist von uns aus gesehen, also Mai 2017, immer noch in der Zukunft. Aber die Entrückung der Gemeinde, die gelehrt wird von dem Apostel Paulus, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende, 1. Korinther 15, 51 und folgende, die Entrückung könnte jederzeit geschehen. Es muss nichts vorher noch erfüllt werden. Und da lesen wir, nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune, eines Schofarhorns, mit mir hatte reden hören, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das ist wunderbar. Johannes sieht eine geöffnete Türe. Nicht eine Tür wurde in dem Moment geöffnet, ja? Die Tür war geöffnet. Wir finden das auch im Alten Testament, dass der Himmel plötzlich geöffnet wird. Hesekiel 1. Und Hesekiel sah Visionen Gottes. Aber eben, da wurde der Himmel geöffnet für einen Moment. Wir sehen das auch, als der Herr Jesus am Jordan unten war, bei Kasser al-Yahud, so nennt man den Ort der Taufstelle von Johannes heute, da öffnete sich der Himmel und die Stimme kam, dieser ist mein geliebter Sohn. Aber das Erstaunliche ist, in all den Stellen vor dem Kreuz, wo der Himmel geöffnet gesehen wird, da wird der Himmel geöffnet. Aber ab der Kreuzigung, wenn der Himmel offen gesehen wird, ist er offen. Man lese Apostelgeschichte 7, Steinigung von Stephanus, ein Jahr nach der Kreuzigung, und dieser Stephanus sieht den Himmel offen, geöffnet. Das haben wir doch zusammengefasst in einem schönen Lied. Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft, geblutet darum. Wir haben es seit dem Kreuz von Golgatha mit einem offenen, geöffneten Himmel zu tun. Und nun, Johannes sieht den Himmel geöffnet, die Tür geöffnet und dann die Stimme, komm hier herauf. Und da geht er in den Himmel. Vers 2, sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und ein Regenbogen war rings um den Thron von Aussehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Er wird entrückt in den Himmel. Und jetzt werde ich den Nachweis erbringen im Folgenden erst, dass die Entrückung dieses letzten Apostels, Jesu Christi, die Entrückung der Gemeinde symbolisiert. Und zwar ist ja interessant, Johannes wird in den Himmel entrückt und gleich sieht er den Thron Gottes. Was ist der Thron Gottes im Alten Testament? Das ist die Bundeslade. Psalm 80, Vers 1. Der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Nicht wahr? Im Allerheiligsten war die Bundeslade mit diesen Cherubim-Gestalten und der ganze Raum war dunkel. Gott sagte zu Salomo, er wolle im Dunkeln wohnen. Gott braucht kein Licht. Er ist Licht. Und zwischen den Cherubim strahlte das Licht Gottes hervor, wenn der Hohepriester am Yom Kippur einmal im Jahr ins Allerheiligste ging. In der Stiftshütte und im Salomo-Tempel. Und so sehen wir also, Johannes wird entrückt zum Thron Gottes. Das heißt, die Bibel spricht in Hebräer 11 über das Vaterland im Himmel, das Abraham, Isaac und Jakob erwartete. Und dann spricht Hebräer 11 und 12 auch über die Stadt Gottes im Himmel, die Gott bereitet hat. Das himmlische Jerusalem, eine wirkliche Stadt im Himmel. Aber dann spricht die Bibel auch über einen Tempel Gottes im Himmel. Zum Beispiel Offenbarung 11, 19. Und der Tempel Gottes, der in dem Himmel ist, wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Nicht wahr? Das spricht die Bibel ausdrücklich über den Tempel Gottes im Himmel und sogar über die himmlische Bundeslade. Nun, Johannes wird nicht einfach entrückt ins himmlische Vaterland, auch nicht in diese wunderbare Stadt, das himmlische Jerusalem, sondern er wird in den Tempel entrückt. Und dort, nicht in irgendeinen der Vorhöfe, sondern ins Tempelhaus. Aber auch nicht in die Vorhalle oder ins Heilige, sondern ins Zentrum, ins Allerheiligste. Entrückung in das Allerheiligste. Und nun werden wir sehen heute, die Offenbarung ist ein richtiges Tempelbuch. Da werden ganz viele Details des himmlischen Tempels beschrieben. Ganz konkret. Also da erfährt man, wie es im Tempel aussieht. Da muss man nicht solche Bücher lesen, ich war 3 Minuten im Himmel oder sowas, ja, ähnliches. Und die erzählen anderes. Natürlich, die Offenbarung ist ja abgeschlossen. Wir brauchen nicht noch neue Offenbarungen über den Himmel, das haben wir ja in der Bibel. Ist ja klar, dass die Unsinn erzählen. Aber eben, es geht um den wirklichen Himmel und da wird zum Beispiel gesprochen über den goldenen Räucheraltar und seine 4 Hörner werden speziell erwähnt. Wir haben schon gelesen, die Bundeslade wird erwähnt. Oder des Weiteren werden wir sehen, auch der Brandopferaltar im innersten Vorhof wird erwähnt in der Offenbarung. Oder das Meer. Das Meer, das ist das riesige Waschbecken im Salomo-Tempel, wird das Meer genannt, denn hebräisch Yam heißt nicht nur ein Ozean oder ein See, sondern bedeutet auch ein Sammelbecken. Und wenn eben über das Meer wie Glas gesprochen wird, dann ist eben dieses riesige Waschbecken für die Priester im Vorhof gemeint. Und warum wie Glas? Das Waschbecken schon in der Stiftshütte wurde ja hergestellt aus Spiegeln, aus Bronzespiegeln. Fein gearbeitete Bronze, die lässt einen eben wirklich wie einem Spiegel wieder erkennen. Und das himmlische Becken ist so vollkommen gearbeitet, dass es wie Glas ist. Und weiter wird gesprochen über das goldene Rauchfass, Machdat, in Offenbarung 8. Oder über die 7 goldenen Schalen. Und der Ausdruck für Schale wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments eben gerade auch gebraucht für die Blutschalen, mit denen die Priester im Tempel das Blut der geschächteten Tiere auffingen dann am Fuß des Altars auszugießen. Misrak nennt man das auf Hebräisch. Also die 7 goldenen Misrakim, Opferschalen. Und dann wird auch gesprochen über die 7 Feuerfackeln, die vor dem Thron Gottes brannten. Also die Menorah im Himmel. Und weiter werden wir lesen über die Harfen Gottes im Himmel, Offenbarung 15. Im Alten Testament gab es 2 Instrumente, die man übersetzt hat mit Harfe, Kithara im Griechischen. Das ist der Kinnor, das ist dieses Instrument, was David spielte. 1. Samuel 16. Ein Instrument, das die Form hat, die erinnert an den See Genezareth. Darum heißt der See Genezareth Yam Kinneret. Das ist der Kinnorsee. Ja? Und das hält man so am Herzen und spielt mit der rechten Hand so von die Saiten und singt dazu. Und dann in der Elberfelder wird dieses Instrument bei David übersetzt mit die Laute. In anderer Übersetzung mit Harfe. Ist egal. Man muss einfach wissen, was gemeint ist. Ja? Und in der Elberfelder, im Kontrast zu Laute, wird dann die Harfe genannt. Das ist eben der Nävel. Das ist dieses Instrument hier, das 2 Resonanzkörper hier aufweist. Das ist ein Unterschied zum Kinnor. Ja, und dann werden die sieben Posaunen erwähnt. Das sind die sieben silbernen Posaunen. Und zwar ist es ja so, im Zusammenhang mit dem Morgen- und dem Abendbrandopfer im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus hat man jeden Tag siebenmal die silbernen Posaunen geblasen. Das ist im Hebräischen Chatzotzerah. Das sind diese Posaunen aus 4. Mose 10. Die darf man nicht verwechseln mit dem Schofarhorn. Die Schofarhörner, das sind Tierhörner. Die müssen von einem koscheren Tier sein, zum Beispiel hier das kleinere, von einem Widder, oder ein größeres von einer Antilope. Und eben das Horn, die Stimme, die tönt wie eine Posaune in Offenbarung 4, Vers 1, die Johannes dann emporruft in den Himmel. Das ist eben, sollten wir da am besten übersetzen, mit Schofarhorn. Ja, so sind diese Details da beschrieben im himmlischen Tempel. Und man kann sich fragen, aber die Offenbarung ist ja ein Buch des Gerichtes. Und wieso spielt der Tempel so eine große Rolle? Das ist ja eigentlich der Ort, wo Gott uns Gnade erweist, aufgrund des Opfers, Vergebung durch Blutvergießen. Warum spielt gerade dieser Ort der Gnade eine solche große Rolle? Nun, in der Offenbarung wird gezeigt, dass das kommende Gericht Gottes über diese Welt furchtbar sein wird. Es ist gewissermaßen ein Krieg des Tempels im Himmel gegen die Erde. Warum? Eine Welt, die das Opfer des Herrn Jesus Christus, die das Angebot der Gnade Gottes und der Liebe Gottes verwirft, für die wird alles zum Fluch. Und so wird dieser Tempel, der wirklich von der Gnade Gottes spricht, von der Liebe Gottes, wird hier zum Fluch für diese Welt. Und diese Welt wird ein furchtbares Chaos und einen schrecklichen Zusammenbruch erleben. Das zeigt uns die Offenbarung. Und wir stehen davor. Wir sind in der Epoche von Laodicea, wo es verbreitet ist in der Gemeinde, dass man denkt, wir sind reich und sind reich geworden, wir sind so cool heute. Und der Herr sagt, du realisierst nicht, dass du blind bist, jämmerlich, bloß. Aber der Herr ist freundlich. Er sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Türe öffnet, zu dem werde ich eingehen. Er überführt so viele, er liebt, sagt er in Offenbarung 3 zu Laodicea. Also es ist zwar traurig, Laodicea meint, es gehe wirklich gut. Es geht sehr, sehr gut. Aber sie merken nicht, dass der Herr gar nicht in der Mitte ist. Er hat verheißen, da wo zwei oder drei zu ihm hin versammelt sind, da ist er in ihrer Mitte, Matthäus 18, Vers 20. Aber er steht an der Tür und klopft an. Und sie merken es nicht. Aber er klopft und er gibt die Gelegenheit, die Türe aufzutun. Aber eben, dann kommt dieses verheerende Gericht. Aber ganz am Anfang haben wir gesehen, Johannes wird entrückt. Was sieht er? Den Thron Gottes. Und dieser Thron wird in der Offenbarung etwa 40 Mal erwähnt. Und das illustriert so eindrücklich, was man ausgedrückt hat in einem Lied, das ich als Kind so geliebt hatte. Und zwar, Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Nicht wahr? In einer Welt, in der alles so drunter und drüber geht, wie auch schon heute, und nur wird es noch viel schlimmer, da fragt man sich, ja, und wo ist Gott? Und wo ist seine Autorität? Der Thron Gottes steht ruhig im Himmel. Gott hat alles in der Hand und es entgleitet ihm nichts. Nichts geht aus seiner Kontrolle hervor. Aber dann wird gesagt, der auf dem Thron saß, er sieht Gott auf dem Thron, war wie ein Jaspisstein und wie ein Sardis. Nun, es ist schon mal erstaunlich, in 1. Timotheus 6, 16 steht, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Und jetzt sagt Johannes, er sieht jemanden auf dem Thron sitzen. Es ist Gott. Wie geht das? Auch in Johannes 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wie geht das? Nun, wir wissen aus dem Alten Testament, Gott wurde zu verschiedenen Gelegenheiten gesehen. Jesaja 6, da sah Jesaja, der Prophet, den Herrn Zebaoth auf dem Thron sitzen und Seraphim um ihn her, die ihn anbeten. Oder denken wir an den Vater von Simson, der Gott gesehen hatte und sagt, wir haben Gott gesehen, wir müssen sterben. Richter 13. Oder denken wir an Hagar, die den Engel des Herrn, den Gesandten des Herrn sieht und dann plötzlich realisiert sie, das ist der Herr selbst. Im Hebräischen, Yud, Hei, Vav, Hei. Das ist der Gottesname. Yahweh, der Ewigseiende und Unwandelbare. Und dann sagt sie von ihm, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Wie geht das? Ganz einfach. Gott nimmt im Alten Testament eine Gestalt an, die für den Menschen erträglich war. Und der, der Gott so geoffenbart hat im Alten Testament, war immer der Sohn Gottes. Darum wird diese Gotteserscheinung genannt Gott, der Herr Zebaoth, Yahweh, Zwaoth, oder auch der Engel des Herrn. Aber Engel ist im Hebräischen wie im Griechischen einfach Bote, der Gesandte. Malach Adonai, das ist der, der von dem Herrn gesandt wird. Das ist der Sohn Gottes im Alten Testament, der den Dreiein Gott offenbart. Und jetzt sehen wir, wenn Johannes in den Himmel geht, da sieht er Gott in dieser Erscheinungsform, die für Geschöpfe erträglich war. Und er wird verglichen in seinem Aussehen wie ein Jaspis. Ein Jaspis, das ist ein Halbedelstein und nicht durchsichtig. Aber es ist so, im Lauf der Zeit haben gewisse Edelsteine, nicht alle, haben die Namen geändert. Und da muss man ermitteln, was war der Jaspis vor 2000 Jahren im Neuen Testament. Und das ist effektiv der Diamant. In Offenbarung 21, Vers 10, wird der Jaspis erwähnt, und zwar wie ein kristallheller Stein und sehr kostbarer Stein. Also nicht ein Halbedelstein, der undurchsichtig ist, sondern völlig durchsichtig, kristallhell, sehr wertvoll, das ist der Diamant. Und es gibt nichts Härteres auf dieser Erde als Diamant. Die Werkstoffe werden in der Wissenschaft von 1 bis 10 in der Härte beschrieben. 10, das ist Diamant. Mit Diamant kann man alles andere schleifen, aber man kann mit Stahl kein Diamant schleifen. Und so ist der Diamant ein wunderbares Bild von Gott, dem Höchsten, der alles beurteilt. Nicht die Menschen können Gott beurteilen. Ich weiß, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, wenn ich einmal vor Gottes Thron stehe, dann werde ich Gott sagen, warum? Auf 1000 wirst du ihm nicht eines antworten, sagt Hiob, Kapitel 9. Nicht wir sagen Gott, was sein sollte, sondern er ist der Höchste. Er sagt, das ist Gerechtigkeit und das ist Ungerechtigkeit. Alles muss sich an ihm orientieren. Da kann man lange versuchen, mit Stahl Diamant zu schleifen. Es geht nicht, aber mit Diamant kann man Stahl schleifen. Aber dann wird noch gesagt, wie ein Sardis. Und das ist dieser rote Edelstein. Der, wenn man ganz nahe rangeht ans Bild, sieht man, das sieht so aus wie Blutgefäße darin. Dieser Gott, der Höchste, der absolut gerecht ist, Licht und gar keine Finsternis in ihm, völlig unantastbar, dieser Gott war bereit, Mensch zu werden. Der Sohn Gottes wurde Mensch, um als Mensch für uns Menschen zu sterben. Das ist der hohe Priester aus Kapitel 1 und hat sein Blut gegeben. In Kapitel 1, Vers 5 haben wir gelesen, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Dieser höchste Gott, der alles beurteilt, der sagt, was gerecht ist und ungerecht, das ist dieser Gott, der auch einer verlorenen Welt das Opfer des Herrn Jesus als Möglichkeit der Vergebung angeboten hat. Und dieser Gott bringt nun das Gericht über die Welt nach Offenbarung 4 und folgende. Also auch da wieder der Gedanke, dass Gott einerseits ein gnädiger Gott ist, der Retter der Welt und andererseits der Richter der Welt. Und dann wird in den weiteren Versen beschrieben, dass es da vier lebendige Wesen um den Thron her gibt, mit Flügeln. Und diese Wesen, das eine sieht aus wie ein Löwe, wie ein Ochse, wie ein Adler, wie ein Mensch. In Hesekiel 1 und in Kapitel 8 bis 11 finden wir diese lebendigen Wesen auch. Und die werden dort genannt Cherube. Hebräisch Kruvim. Das sind mächtige Thronengel, die Gottes Gerechtigkeit repräsentieren. Und zwar, was bedeutet der Löwe? Er bedeutet das Gericht, das Gott bringt von seinem Thron her über diese Welt. Das ist königlich, majestätisch. Der Ochse, das wird auch übersetzt mit Kalb, aber hier sollte man das Wort mit Ochse übersetzen, genauso wie in Hesekiel 1, dort werden diese vier lebendigen Wesen auch beschrieben, und das Wort Schor im Hebräischen ist das typische Wort für Ochse. Das ist ein Rind, aber das entmannt wurde. Warum? Damit das Rind eben gut arbeiten kann. Ja, ein Ochse ist das Arbeitstier. Und das lässt sich von nichts stören und abhalten, das arbeitet. Und der Ochse drückt aus, Gottes Gericht wird nicht in der Mitte Halt machen. Es wird nicht plötzlich Stopp geben und vielleicht doch nicht so kommen, wie es da steht. Sondern es ist alles fest beschlossen, wie es in Daniel 9, 27 heißt. Das fest beschlossene wird kommen, Gott wird es durchziehen bis zum Ende. Und der Adler, dieses Tier, das so mit Schnelligkeit vom Himmel herabkommt, das zeigt, diese Gerichte werden mit Schnelligkeit durchgeführt werden. Und wir werden gleich sehen, das Wesentliche wird geschehen innerhalb von 7 Jahren nur. Nicht 100 Jahren, nicht 1000 Jahren. Innerhalb von 7 Jahren wird Gottes Plan durchgezogen werden. Und dann wie ein Mensch. Mensch heißt ja auf Lateinisch in der Wissenschaft Homo sapiens. Der weise Mensch, weil der Intellekt, den Gott dem Menschen gegeben hat, ein besonderes Kennzeichen ist im Kontrast zu den anderen Lebewesen hier auf Erden. Und das will ausdrücken, dass alle diese Gerichte Gottes weise sind und sie sind intelligent. Sie zeugen von höchstem Wissen und von Planung. Aber dann haben wir bereits gelesen, um diesen Thron Gottes her sieht Johannes 24 Älteste auf Thronen sitzen, bekleidet mit weißen Kleidern und sie tragen goldene Kronen. Wer sind diese? Da haben schon viele gerätselt. Aber für Johannes war das ganz einfach. Die 24 Ältesten mit weißen Gewändern, das sind ja Priestergewänder. Das sind die 24 Führer der 24 Priesterklassen. Nicht wahr? König David hat ja die ganze Priesterschaft von tausenden Leuten hat er eingeteilt in 24 Abteilungen. 1. Chroniker 24, kann man sich gut merken. 1. Chroniker 24 spricht über die 24 Klassen. Und an der Spitze von jeder Klasse war ein Ältester. Zum Beispiel Zacharias, der Vater von Johannes, dem Täufer. Lukas 1, der hat ja Dienst von Sabbat bis Sabbat, eine Woche. Er war von der Klasse Abia und das war die 8. Klasse. Es war eben so, die 24 Klassen mussten immer eine Woche von Sabbat bis Sabbat Dienst tun im Tempel zu Jerusalem. Und darum sah man, wenn man nach Jerusalem auf Besuch kam, an irgendeinem Tag, da sah man einen Ältesten mit den Priestern seiner Klasse. Und zwar haben die so 24 Wochen abgedeckt, aber das Jahr ist noch ein bisschen länger. Und darum mussten die eben auch ein zweites Mal antreten. 2 Wochen Dienst pro Jahr. Aber mit 48 Wochen sind wir auch noch nicht ganz am Jahresende, nicht wahr? Und deshalb, an den großen Festen, die nach der Tora, nach dem Gesetz Mose obligatorisch waren, Passa, Shavuot, Wochenfest, Pfingsten, und Laubhütten, Sukkot, im Herbst, da mussten alle Israeliten nach Jerusalem kommen. Ganz Israel war versammelt. Auch die Frauen konnten kommen, aber dort war es nicht absolut notwendig, mit Rücksicht auf die kleinen Kinder und ja, verschiedene Gründe. Aber Israel war versammelt an diesen drei Festen und darum brauchte es so viele Priester. Da mussten alle 24 da sein. Und darum, jedes Mal, wenn man in Jerusalem war und die 24 Ältesten sah, dann wusste man, sie sind alle da. Sie sind alle da. Johannes kommt in den Himmel, er sieht die 24 Ältesten. Oh, sie sind alle da. Wer? Ja, eben das Priestervolk. Wer ist das Priestervolk? Ja, eben diese Priester, die übrigens auch noch Könige sind, denn sie tragen goldene Kronen. Wer sind diese? Das wissen wir doch schon längst, weil wir die Einleitung so ausführlich gemacht haben, damit man das andere besser versteht. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade euch und so weiter. Das war Vers 4. Dann Vers 5b. Den, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, die Gemeinde sind, das sind Könige und Priester. Und jetzt sind die 24 Ältesten im Himmel. Sie sind alle da. So, jetzt ist es klar, die ganze Gemeinde ist entrückt. Die sind oben, noch bevor die Gerichte toben. Die kommen erst nach Kapitel 4. Übrigens, um den Thron sieht Johannes einen Regenbogen. Gleich einem Smaragd. Was bedeutet das? Das bedeutet, Gott hält sich an sein Wort. In 1. Mose 9 hat er den Regenbogen als Zeichen des Noah-Bundes eingesetzt. Bund mit der ganzen Erde, solange die Erde besteht. Und Gott sagt, nie mehr werde ich diese Welt richten durch eine weltweite Sintflut. Lokale Überschwemmungen, ja. Aber nie mehr eine weltweite Flut. Und darum wird in der Offenbarung keine weltweite Flut kommen. Aber eben, oft ist es ja so, dass Filmregisseure, die lesen die Bibel nicht oder zu wenig. Und darum einer dieser Endzeitfilme, die es ja in den letzten Jahren gegeben hat, nicht wahr? Ich habe nur ausnahmsweise den Trailer angeschaut, normalerweise mache ich das nicht. Ich habe ja die Bibel. Und was kommt da? Über die riesigen Berge dieser Erde kommt die Flut und verwüstet alles. Nein, wird nie kommen. Gott hat ganz klar versprochen und er hält sich an sein Wort. Nicht wahr? Da erkennt man auch einen ganz wichtigen Unterschied zum Islam. Im Islam wird gelehrt, der Gott des Islam, Allah, er könne tun, was er will. Und er sei nicht gebunden an sein Wort. Natürlich kann er etwas sagen im Koran, aber er kann es auch wieder abrogieren, sagt man, wieder aufheben. Er ist auch im letzten Gericht überhaupt nicht an irgendetwas gebunden. Er kann sagen, so oder so. Und einer kann als treuer Muslim gelebt haben und er kommt dann doch nicht ins Paradies, weil Allah sagt, in die Hölle. Man kann sich an nichts mit Sicherheit halten. Aber der Gott der Bibel hat sich an sein Wort gebunden. Und die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Ich glaube, wenn man sagt, Gott ist allmächtig, dann muss man sagen, aber allmächtig heißt nicht, dass er auch noch lügen kann. Nein, die Bibel macht ganz klar, Allmacht bedeutet, Gott kann nicht lügen, er kann sich selber nicht verleugnen, 2. Timotheus 2, er kann nicht lügen, steht in Titus 1. Und er hält sich an sein Wort und wir können uns hundertprozentig an seine Verheißungen und Zusagen halten. Und dann sieht Johannes in Vers 5, sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron. Das ist die himmlische Menorah. Und dann wird auch erwähnt, das himmlische Waschbecken, eben dieses Meer wie Glas. Da Das hat alles natürlich eine Bedeutung und übrigens auch eine praktische Bedeutung für uns heute. Aber wir machen ja nur eine Übersicht heute. Darum gehe ich nicht auf alles ein. Aber dann in Kapitel 5, Vers 1, plötzlich Johannes schaut da zum Thron. Ich frage, es ist nahtlos, geht das von Kapitel 4 zu Kapitel 5 rüber. Da sieht er in der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, ein Buch mit 7 Siegeln. Was ist dieses Buch? Und es wird gefragt, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen, diese Siegel zu brechen und darin zu lesen? Niemand. Im Himmel, auf der Erde, noch in den Gräbern, unter der Erde ist würdig. Und Johannes beginnt zu weinen. Das sieht man übrigens, im Himmel kann man weinen. Es gibt Leute, die meinen, im Himmel kann man nicht weinen. Das stimmt nicht. In der Bibel steht, dass man im Himmel weinen kann. Aber man kann übrigens im Himmel auch getröstet werden. In Lukas 16 heißt es von dem Lazarus, der so ein schlimmes Leben hatte. Er ist im Schoß Abrahams, bei den Rabbinern ein anderer Ausdruck für Paradies. Und Abraham sagt, jetzt wird Lazarus hier getröstet. Der weiß noch im Himmel, was er für ein Leben hatte. Aber wird im Himmel getröstet. Und Johannes wird auch getröstet. Und da sagt ein Engel, weine nicht. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann will Johannes den Löwen sehen und er sieht ein Lamm, wie geschlachtet. Das ist der Herr Jesus im Himmel. 28 Mal, 4-mal, 7-mal findet man in der Offenbarung diesen Ausdruck Lamm. Übrigens die Verkleinungsform Arnion, Lämmlein oder auf Schweizerdeutsch Schöfli. Aber es wird doch gesagt, der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden und er sieht ein Schöfli, ein Lämmlein. Nun, der Löwe aus dem Stamm Juda, das bezeichnet den Messias, der aus dem Stamm Juda kommen sollte. Der Herr Jesus ist dieser Messias, König aus dem Stamm Juda und er hat als Löwe den Satan besiegt am Kreuz. Aber wenn man die Kreuzigung anschaut, da denken die Menschen, er wurde gekreuzigt in Schwachheit. Wo ist da? Ja, dieser Sieg war ein Sieg als Lämmlein. Als Lämmlein war der Herr Jesus gleichzeitig der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er hat eben sich geopfert, sich hingegeben in den Tod für uns. Und das hat den größten Sieg gebracht. Er hat damit den Tod besiegt. Er hat damit die Macht der Sünde gebrochen. Die Sünden beseitigt, abgeschafft und er hat eben auch Satan besiegt. 7 Hörner, ein Lamm mit 7 Hörner. Ja, natürlich, die Schafart, die typisch war im Alten Testament, das waren Jakobs Schafe. Diese Rasse gibt es heute noch und übrigens, erst kürzlich hat man eine Herde eingeführt in Israel. Es war ein bisschen schwierig mit dem Zoll und so weiter. Aber jetzt gibt es die Jakobsschafe, die ursprünglichen wieder. Und das Typische ist, die haben sehr oft 4 Hörner. Aber es gibt sie auch mit 6 Hörnern. Und übrigens, Männchen und Weibchen haben Hörner. Schon sehr spezielle Schafe, gib's zu. Das ist jetzt ein Exemplar hier mit 4 Hörnern. Aber eben auch 6 ist immer wieder anzutreffen. Aber von dem Herrn Jesus wird gesagt, 7 Hörner, um auszudrücken, er, das Lamm Gottes, ist der, der sagen konnte nach seiner Auferstehung in Matthäus 28 am Schluss, mir sie geben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Und was ist dieses Buch? Es ist das Buch der Gerichte Gottes über die Welt. Wir werden gleich sehen, in diesem Buch steht der genaue Ablauf der Gerichte ab der Entrückung der Gemeinde bis zum zweiten Wiederkommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Auf dem Ölberg, hier angedeutet mit dem roten Hügel, in Harmagedon, in Edom, in Südjordanien und so weiter. Da wird alles erklärt. Und je nachdem, wie eben der Herr Jesus, das Lamm Gottes, ein Siegel bricht, dann kommt das Gericht über die Welt. gesteuert von dem Thron Gottes im himmlischen Tempel. Übrigens, man hat archäologisch einen Fund gemacht im Wadi Delia, im Jordantal, von 7 Siegeln. Das Dokument ist verschollen durch den Zahn der Zeit, aber die 7 Siegel hat man noch gefunden und sie sind ausgestellt im Israel-Museum. Das ist eines der fantastischsten Museen der Welt. Und es lohnt sich dort, wo die Siegel ausgestellt sind und die Inschriften und so weiter, dort findet man in einer Vitrine diese 7 Siegel nebeneinander. Also das muss aber ein ganz wichtiges Dokument gewesen sein mit 7 Siegeln. Und das finden wir nun in der Offenbarung, dieses Buch Gottes der Gerichte über die Welt, ein Buch mit 7 Siegeln. Und jetzt muss ich Folgendes mal in der Übersicht erklären. Die Zeit von der Entrückung bis zur Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit wird eingeteilt in 2 Abschnitte. Der erste Abschnitt heißt die Stunde der Versuchung. Und der zweite Teil die große Drangsal. In Matthäus 24, Vers 21 sagt der Herr Jesus, dass die große Drangsal so schrecklich sein wird, wie es noch nie gewesen ist seit Anfang der Welt, noch je wieder sein wird. Das ist der schrecklichste Weltkrieg überhaupt, der stattfinden wird, die große Drangsal. Aber was ist die Stunde der Versuchung? Diesen Ausdruck haben wir in Offenbarung 3, Vers 10, wo der Herr Jesus zur Gemeinde in Philadelphia spricht und sagt: Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Die Stunde der Versuchung. Ich mache mir überlegen, vom Garten Eden an gab es viele Stunden der Versuchung. Und im Leben jedes Menschen gibt es Epochen oder Momente von ganz besonderer Versuchung oder Prüfung. Versuchung oder Prüfung. Und hier wird aber gesprochen über die Stunde der Versuchung. Das ist die schrecklichste Verführungszeit der ganzen Menschheitsgeschichte. Das ist die Zeit, wenn der Antichrist, der größte Verführer, der schlimmste falsche Messias auftreten wird. In den vergangenen 2000 Jahren, seit dem Kommen des Herrn Jesus, sind im Judentum über 50 falsche Messias aufgetreten. Der letzte war Rabbi Mendel Schneerson, Menachem Mendel Schneerson von New York, der ja verstorben ist vor Jahren. Aber die warten immer noch, dass er aufersteht. Und man kann in Israel immer noch die Bilder sehen, in der Öffentlichkeit aufgehängt, und da ist sein Kopf zu sehen und darunter steht Melech Mashiach, König Messias. Unglaublich. Das ist der letzte falsche Messias. Aber der Schrecklichste kommt noch, der größte Verführer. Und das wird die Stunde der Versuchung sein. Aber der Herr Jesus sagt der Gemeinde: Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Also der Herr gibt der Gemeinde die Verheißung, sie werde nicht in diese Zeit hineinkommen. Einer mag sagen, ja gut, das heißt einfach, er wird sie bewahren in dieser Versuchung. Aber der Text sagt, nicht ich werde dich bewahren vor der Versuchung, sondern ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Vor dieser Zeit. Ja, sagt einer, aber hier steht ja nicht vor, hier steht im Griechischen Eck. Ja? Ja, und Eck heißt doch im Wörterbuch aus. Also ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Das heißt, die Gemeinde kommt da rein und dann wird sie da dann vielleicht mal heraus entrückt werden. Aber im Wörterbuch steht bei Eck auch vor. Ja, jetzt kann man wählen, was man lieber möchte, oder? Diejenigen, die hinein wollen, die übersetzen, ich werde dich bewahren, aus. Und diejenigen, die nicht hinein wollen, die übersetzen, wie die Elbefelder, ich werde dich bewahren vor. Nein, so geht das auch wieder nicht in der Bibelübersetzung. Natürlich haben die Wörter mehrere Bedeutungen, aber, um das ganz gescheit zu sagen, in der Linguistik sagt man, die kontextuellen Faktoren neutralisieren die Polysemie, die Vieldeutigkeit eines Wortes. Also im Textzusammenhang, das sind Dinge, die machen klar, was gemeint ist. Die neutralisieren diese Vieldeutigkeit. Ja, und zwar so. Bewahren, Eck. Tereo, Eck. Bewahren. Wenn ein Kind zur Aare springt und man hält das Kind auf, dann kann man es bewahren vor dem Wasser. Ja? Wenn es schon drin ist, dann kann man es nicht bewahren aus dem Wasser, sondern retten aus dem Wasser. Ja, wirklich, wenn hier stehen würde, sozo, Eck, retten, dann könnte man übersetzen, ich werde dich retten aus der Stunde der Versuchung. Absolut korrekt. Aber hier steht Tereo, bewahren, Eck. Und bewahren, das Wort drückt aus, dass vor einem bestimmten Bereich geschützt wird. Und darum muss man übersetzen, ich werde dich bewahren, vor der Stunde der Versuchung. Übrigens, wir können den Test machen. Dieser Ausdruck kommt noch einmal vor im Neuen Testament, in Johannes 17. Und dort sagt der Herr, er bittet für die Jünger, dass der Vater sie bewahrt vor dem Bösen. Interessant. Sucht mal, ob ihr eine Übersetzung finden würdet, die übersetzt, dass du sie bewahrst aus dem Bösen. Das ist klar für alle Übersetzer. Bewahren vor dem Bösen. Dass man in den Bereich des Bösen nicht hineinkommt. Das ist bewahren. Retten, das wäre, dass du sie rettest aus dem Bösen. Das ginge. Aber bewahren heißt bewahren vor dem Bösen. Und da steht es so, der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, die Gemeinde muss vorher gehen. Ja, und das bestätigt nochmals das mit den 24 Ältesten. Sie werden entrückt, bevor die Gerichte kommen. Und diese 24 Ältesten, das sind nicht einfach die entschlafenen Gläubigen, die jetzt schon im Paradies sind, sondern die 24, das heißt, alle sind da. Alle, das ganze Volk ist da. Das ist der Punkt. Die Gemeinde ist entrückt, sie ist oben und dann kommen die Gerichte. Jetzt gibt es oft die Diskussion, findet die Entrückung der Gemeinde vor der Drangsal statt oder in der Drangsal oder am Ende der Drangsal? Und da werden die Gläubigen sogar in Gruppen eingeteilt, ja? Die Prätributionalisten, die Mittributionalisten, ja, und die Posttributionalisten. Immer will man ein bisschen gescheit reden, ja? Aber das heißt einfach vor, Mitte oder am Ende der Drangsal. Aber der Punkt ist der, man müsste sprechen, die Gemeinde wird nicht einfach vor der Drangsal entrückt, sondern noch vorher, vor der Stunde der Versuchung, das ist noch mehr. Und wir werden gleich sehen, die ersten sechs Siegel beziehen sich auf diese Zeit, die Stunde der Versuchung. Und das siebte Siegel wird das Schrecklichste eröffnen, die große Drangsal. Und jetzt müssen wir noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe schon angetönt, 7 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit werden die entscheidenden Jahre der Gerichte sein. Und diese 7 Jahre werden eingeteilt in 3,5 und 3,5 Jahre. Es handelt sich da um die 70. Jahrwoche von Daniel, von Daniel 9. Daniel 9 ist der Schlüssel zur Prophetie. Wer die Prophetie der 70 Jahrwochen nicht versteht, kann mit der Prophetie nicht viel anfangen. Denn das ist quasi das Knochengerüst der Prophetie. Und anhand dieses Gerüstes kann man dann nachher alles Fleisch, die Sehnen und so weiter einordnen. Ganz kurz, in Daniel 9, 25 wird gesagt, von dem Moment an, wo ein Erlass ausgehen wird, Jerusalem wieder aufzubauen, bis der Messias kommt als Fürst, vergehen 67, das heißt 69 Jahrwochen. Das hat sich so erfüllt. Daniel war in der babylonischen Gefangenschaft, Jerusalem war ein Trümmerhaufen. Im Jahr 445 vor Christus hat der persische König Artasaster, Nehemia 2 beschreibt das, einen Erlass gegeben, Jerusalem darf wieder aufgebaut werden. Und Der Herr Jesus kam als Fürst an Palmsonntag im Jahr 32 nach Christus. Diese Details beschreibe ich an anderen Orten ausführlich. Wer also gewisse Details jetzt nicht glaubt, der kann ja das Buch nachlesen, Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden. Und dort erkläre ich ganz genau, warum 445, warum 32 und nicht 33 und so weiter. Aber um es kurz zu fassen, 69 Jahrwochen liegen dazwischen. Und zwar, eine Jahrwoche bedeutet eine Epoche von 7 Jahren. Eine Woche ist eine Epoche von 7 Tagen. Aber hier geht es um Jahrwochen. Eine Jahrwoche, das sind 7 Jahre. Und jetzt ganz wichtig, und das lernen wir aus der Offenbarung. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. 3,5 Jahre werden in der Offenbarung gleichgesetzt mit 42 Monaten. Stimmt, oder? 12, 12, 12 und 6. Gibt 42. Und dann werden diese 42 Monate auch noch gleichgesetzt mit 1260 Tage. 1260 Tage. Da braucht man heute schon ein Handy. Und das durch 3,5 gibt 360. Ja, das ist genau die Mitte zwischen dem Mond- und dem Sonnenjahr. In der Prophetie braucht Gott das lunisolare Jahr, die Mitte vom Mond- und Sonnenjahr, weil der jüdische Kalender eben eine Mischung ist von beidem, Mond- und Sonnenjahr. Also 69 mal 7 mal 360 Tage gibt 173.880 Tage. Das habe ich jetzt nicht ganz so im Moment gerechnet, ja? Das geht bei mir nicht so schnell. Aber man kann das zu Hause mit dem Taschenrechner machen. Und wirklich, diese Zeit passt genau da rein von 445 vor Christus bis 32 nach Christus. Und Palmsonntag war damals am 6. April. Dann war das der 14. März 445 vor Christus. Und die Bibel sagt, beides Mal war es im Monat Nissan. Das ist März, April. Passt rein. Hat sich so erfüllt. Aber dann steht in Daniel 9, nicht, dass jetzt noch eine 70. Jahrwoche kommt gleich, sondern heißt es, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. 5 Tage nach Palmsonntag. Und dann heißt es, ein Volk wird kommen und wird die Stadt und den Tempel zerstören. Das geschieht im Jahr 70 nach Christus. Und es wird nicht gesprochen über eine weitere Jahrwoche. Und dann heißt es, und bis ans Ende wird Krieg und Verwüstung kommen über Jerusalem. Bis in die Endzeit. Und dann kommt Daniel 9, 27. Und er wird einen festen Bund schließen mit den vielen. Und zur Hälfte der Woche wird der Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und so weiter. Also das heißt, es braucht jetzt zuerst den Tod des Messias, die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 und dann eine Kette von Krieg und Verwüstung bis in die Endzeit und erst dann kommt die 70. Jahrwoche. Und das sind die letzten 7 Jahre, bevor nach Daniel 9 dann das Reich Gottes kommt, wo Gott eine ewige Gerechtigkeit einführt. Und diese letzte Jahrwoche aus Daniel, die wird nun ausführlich beschrieben in der Offenbarung mit den Gerichten. Und am Ende davon kommt der Herr Jesus als König der Welt und richtet das Reich Gottes auf. Das ist nach Offenbarung 20 das 1000-jährige Friedensreich. Nun, man könnte sich fragen, was bedeutet eigentlich dieser lange Einschub zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche? Ja, das war die Zeit, in der das jüdische Volk in aller Welt zerstreut war. Von Argentinien bis China, Thailand und Indonesien. Von Alaska, Kanada, USA bis nach Australien und Neuseeland. Und von Schweden und Finnland bis nach Südafrika. Weltweit zerstreut und ohne Staat. Das durch fast 2000 Jahre hindurch. Was bedeutet diese Zeit? Krieg und Verwüstung bis in die Endzeit. Nun, Gott hatte einen Plan von Ewigkeit her. Das ist das Geheimnis der 7 Sterne. Das ist das Geheimnis des Christus, des Leibes Christi in Epheser 3. Da hat Gott eben geplant, da schiebt er die Gemeinde hinein. Und nicht wahr, Palmsonntag, da hat die prophetische Uhr der mit Israel hat gestoppt. Und dann, fast 60 Tage später, kam der Heilige Geist an Pfingsten und hat die Gemeinde geschaffen, zu einem Leib getauft. Das war die Taufe mit Heiligem Geist. 1. Korinther 12, Vers 13, die Gläubigen werden zusammengefügt zu einem Leib. Das bedeutet Geistestaufe. Das hat nichts zu tun mit irgendeinem ekstatischen Erlebnis. Dann wird man ein Christ, ein wirklicher Christ, ein Glied am Leib Christi. Aber nun wohnt der Heilige Geist in der Gemeinde, aber bei der Entrückung der Gemeinde, wenn der Herr Jesus nicht auf die Erde kommen wird, aber bis in den Luftbereich, dann wird der Heilige Geist zusammen mit der Gemeinde, so wie es in Offenbarung 22 heißt, der Geist und die Braut sagen, komm, in den Himmel gehen. Das ist die Entrückung. Das ist der Einschub dazwischen. Die Zeit hat gestoppt. Und wenn dann die Entrückung geschehen ist, dann beginnt die Uhr mit Israel wieder zu ticken. Dann kommt die 70. Jahrwoche. So, und das ist jetzt ein guter Punkt, um Mittagspause zu machen. Und nachher wird es so richtig spannend.